Diese Predigt trägt den Titel „Euch habe ich Freunde genannt“. Es gibt ein wunderschönes Wort aus Gottes Mund im Buch des Propheten Amos. Da steht im Kapitel 4, denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und einherschreitet über die Höhen der Erde, Herr, Gott der Heerscharen ist sein Name. Und tatsächlich, er, der lebendige Schöpfergott, teilt sich uns mit von Anfang an. Wir können unsere Betrachtung also dort beginnen, wo sich der gute Grund befindet, wie es heißt in Hebräer 1, du Herr hast am Anfang die Erde gegründet. Ja, er lässt uns wissen, wie die wahren Besitzverhältnisse sind auf der Erde. Da steht im Psalm 24, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Und Gott sagt dann auch, er hat die Erde nicht gegründet, dass sie leer sein sollte, sondern dass sie bewohnt sei. Aber es kommt noch schöner, noch intensiver, noch persönlicher, noch liebevoller, wenn er verspricht, er selber, er will bei den Menschen wohnen. Da steht in Offenbarung 21, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Es gibt in seinem zweischneidigen Wort aber auch eine andere Seite, die allerdings Gottes Eigentumsanspruch keineswegs schmälert. Aber da ruft Hiob aus, was er sieht und was er erlebt. Die Erde ist in die Gewalt des Frevlers gegeben. Das Angesicht ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer dann? Und jetzt ist die Frage, wie ist es denn mit dem Stück Erde, auf das wir gesetzt sind? Wir persönlich, du und ich. Wie sieht es denn da aus? Was ist geworden aus unserer Wohnstätte? Ist es ein Bethel geworden oder ein Ei? Das heißt ein Gotteshaus oder ein Trümmerhaufen? Oder was denn sonst? Ja, kann und will Gott bei uns wohnen? Ist unser Herz eine Wohnstätte des Herrn? Es ist doch so, jeder Mensch, der mit offenem Herzen über diese Erde geht, der findet Orte, die ihn ganz besonders anziehen und auch andere, die ihm nicht so geheuer sind. Manchmal ist es die angenehme Natur, die äußere Lage und Umgebung eines Ortes, die unserem Gemüt so wohltut und auf uns einen friedlichen und freundlichen Eindruck macht, so dass wir gerne dort bleiben, beziehungsweise oft und gerne dahin zurück wollen und auch kommen. Es herrscht ja eine bemerkenswerte Korrespondenz zwischen der Natur und dem Geist des Menschen, wie schon Spurgeon in seinem Ratschlägen für Prediger sagt, das Zweitbeste, das sind ausgedehnte Waldspaziergänge. Da weicht oft die Traurigkeit, der Kummer, ja, manche Krankheit wird besser, Friede und neues Vertrauen kehren wieder ein an Orten, an denen wir Gottes Ehre und Schöpferhand vermehrt vorfinden. Leider bleibt solches in unserer hektischen Zeit bei vielen Gotteskindern ohne Wirkung. Telefon- und Alltagssorgen, Stress und Ruhelosigkeit üben ihre Herrschaft auch an den sonst beruhigendsten und stillsten Orten aus. Ja, so mancher Bach murmelt heute umsonst seine sanfte Melodie. Viele Blumen blühen vergeblich am Weg, und manch ein Vogel singt sein Lied nur mehr für taube Ohren. Der moderne Mensch, auch wenn er sich gläubig nennt, er geht oft vorbei mit einem kalten und verschlossenen Gemüt, einesteils eingesperrt in Leid und in Sorge, andererseits getrieben von irdischer Freude und Gewinnsucht. Und doch hat auch er seine Lieblingsorte. Meist hängen sie mit der frühen Kindheit zusammen, da, wo die Kämpfe des Lebens und die Sorgen noch in weiter Ferne lagen. Und mit Menschen, die uns sehr zugetan sind, die Mutter und oft die Großmutter und ihr vielleicht sehr bescheidenes Heim, das bleibt uns lange Zeit der liebste Ort. Wobei wirkliche Gemütlichkeit ja gerade dort zu finden ist, wo die liebgewordene Wohnung keineswegs exklusiv ausgestattet ist, sondern eher sehr bescheiden. Eine interessante Tatsache, nicht wahr? Es muss an den Herzen liegen, nicht am Luxus. Und damit zum eigentlichen Thema. Auch der Heiland hatte sein Lieblingsplätzchen auf Erden, wenn man so sagen darf. Aber bei ihm war es nicht der Ort seiner Kindheit, es war auch nicht die Schönheit der Natur, wie vielleicht am See Genezareth. Nein, sein Lieblingsort war Bethanien. Und das nicht, weil er seine irdische Herkunft nicht geschätzt hätte oder die wunderbare Natur, die ja durch ihn selber geschaffen worden war. Aber in Bethanien, da fand er, der aus der himmlischen Herrlichkeit kommt und für den hier auf Erden kein Luxus vergleichbar ist, er, der auf Erden nichts hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, da fand er eine Heimat. Von einem Haus dort in dem kleinen Ort wird uns Bibellesern viel Lehrreiches berichtet. Und was wir davon wissen, das gehört unstreitig zum Schönsten im Neuen Testament. Denn dort in Bethanien wohnten drei Geschwister, jedem von uns namentlich wohl bekannt, die mit offenen Herzen die Herrlichkeit des Herrn erkannt haben und die sich dementsprechend auch verhielten, so wie es das ganz selten gibt. Mit inniger Liebe haben sie sich dem Herrn ergeben. Mit entschiedenem Glauben haben sie ihn als ihren Erlöser erkannt, als den Erfüller aller Gottesverheißungen. Und das so tief und so innig, wie niemand sonst in ganz Israel. Und darum heißt es auch von ihnen wie von sonst niemand ausgenommen vom Apostel Johannes, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und diese seine Liebe, die hat Jesus ihnen so deutlich bezeugt, dass sie die Auszeichnung, die ihnen damit zuteil wurde, sehr wohl verstanden haben. Denn als Lazarus schwer erkrankt, da lassen die beiden Schwestern ihrem Heiland ausrichten, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Und Jesus selber sagt nach dem Sterben des Lazarus zu den Jüngern, Lazarus, unser Freund, schläft. Oft kehrte der Herr hier ein, bei diesen seinen liebsten Freunden. Und wie recht hat doch der Liederdichter, wenn er dazu ausruft, O selig Haus, wo man dich aufgenommen. Jeden Abend ging der Heiland, man bedenke, der Sohn Gottes, in der letzten Woche vor seinem Leiden hinaus, weg von Jerusalem, hin nach Bethanien, hin in das Haus seiner Freunde. Das ist dem Glaubenden doch mehr wert als alle Welt und alle ihre Herbergen zusammen. Und hier müssen auch wir jetzt kurz innehalten, an unsere Brust schlagen und uns fragen, ja, wie sieht das denn bei uns aus? Findet der Herr auch bei uns Aufnahme und einen Lieblingsort? Und was ist der Grund, wenn nicht? Was ist die Ursache? Mit inniger Liebe wurde er jeden Abend empfangen in Bethanien. Was für ein schöner Gedanke, dass es ihn dahin zog, ehe er gelitten hat, Tag für Tag, und dass sie ihn dort jeden Tag sehnlichst erwartet haben, Abend für Abend. Dort wohnte jene Frau mit Namen Maria, die unter allen Menschen jener Zeit als einzige erkannt und verstanden hatte, dass sein Begräbnis bevorstand und dass sie ihn dazu salben sollte, mit dem Kostbarsten, was sie besaß. Auch Jesu Jünger wären diesbezüglich informiert gewesen. 8 Tage vor dem Aufstieg auf den Berg der Verklärung hatte Jesus es ihnen gesagt, und das nicht nur einmal. Aber wie war ihre Reaktion auf die Salbung der Maria im Haus des Pharisäers Simon? Zu teuer, haben sie gesagt, zu wertvoll für Jesus. Da steht in Matthäus 26, da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Ja, wer glaubte nun also wirklich, dass er der Christus sei, der Sohn Gottes? Und damit machte Gott den Unterschied offen sichtbar, das Verhältnis der Herzen zu ihm. Was für ein verhängnisvoller Abstand zum Herrn bei seinen Jüngern. Und das nach 3 Jahren in Jesu Gemeinschaft, in seiner Lehre und in seinem Dienst. Im Vergleich zu der Herzlichkeit der 3 Geschwister dort in Bethanien. Es ist also nichts Neues, dass bei vielen Dienern Jesu die Eiseskälte der Herzen oft bleibt. Obwohl er seinen damaligen Jüngern bereits zugesagt hatte, ihr seid, die ihr beharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen, und ich will euch das Reich bescheiden, wie mir's mein Vater beschieden hat. Doch es sieht hier so aus wie einst bei den Helden Davids, wo es heißt, dieser und jener war hoch berühmt unter seinen Helden, aber an jene 3 kam niemand heran. Und das sagt doch sehr viel aus für uns. Das ruft uns auf, die Herzen zu öffnen und damit nun hin in das Haus, in das die Martha den Herrn eingeladen und aufgenommen hat. Jesu Gegenwart war seitdem immer ein Freudenfest für das gastliche Haus dort in Bethanien. Aber nicht nur das. Es gehörte ja auch viel Mut und Entschlossenheit dazu für jene 3, denn die Pharisäer und die Obersten, die taten alle in den Bann, die an Jesus glaubten. Und was bedeutet das? Ausgeschlossen sein aus der Synagoge, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, keine Arbeit. Ja, man beschloss sogar, den auferweckten Lazarus wieder zu töten, weil die Leute um seiner Auferweckung willen an Jesus glaubten. Na, beachten wir diese Situation, wägen wir das alles recht ab in unseren Herzen. Aber eben hier, in Bethanien, da konnte Jesus seine größte Wundertat vollbringen. In seiner ursprünglichen Heimatstadt Nazareth, da war das nicht möglich. Dort sagte er, ein Prophet, er gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und dann lesen wir weiter, er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich dort über ihren Unglauben. Aber hier in Bethanien, genau hier, hat er die Herrlichkeit Gottes offenbar werden lassen, so überwältigend wie nirgends sonst. Der Glaube dieser 3 und ihr Gehorsam und ihre konsequente Absage um seinetwillen an alles, was sie selber hatten, das Haus, das sie ihm überließen, ihre Zeit, ihr Eigenleben, das kostbare Nardenöl, das alles hat eine Tiefe, die ihresgleichen sucht. Jedes Wort, jede Situation hier in Bethanien ist gekennzeichnet vom unbeschwerten Einfluss Gottes auf die Herzen der Menschen. Nirgends wird im Neuen Testament berichtet, dass der innere Segen so reich in die Herzen geflossen ist wie hier. Warum das so war? Ja, es ist wohl tausendmal der Mühe wert, dass wir uns das genauer ansehen, soweit Gott uns Gnade dazu gibt, zu seiner Ehre. Sehen wir sie uns an, die Charaktere der einzelnen Glieder dieses Hauses. Suchen wir sie zusammen, die verschiedenen lieblichen Züge des Verhältnisses zwischen ihnen und dem Herrn, zu unserem Trost und zu unserer Ermahnung. Wann treten denn die Charaktereigenschaften eines Menschen besonders hervor? Noch einmal, wenn das Herz bewegt wird von hoher Freude und andererseits, wenn es bedrückt ist von tiefstem Leid. Uns ist zwar sicher nicht jeder Besuch Jesu in Bethanien genau berichtet, aber die uns geschildert sind, die geben uns durch Freude und Leid hindurch einen Blick in die Herzen und auch Eigentümlichkeiten der drei Personen dort in Bethanien. Und das sind die Umstände, die sie berühmt gemacht haben für alle Zeiten. Der folgende Text führt uns ein ins Haus und zeigt uns das erste Bild davon im Neuen Testament, und zwar in Lukas 10. Da steht, es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, was hat man nicht schon alles herauslesen wollen aus diesem Wort Jesu? Ganze Bände hat man gefüllt mit Predigten und Artikeln, die Martha hinstellen als die sorgende, die irdisch gesinnte Frau, Maria dagegen als Muster einer echten Jüngerin. Das ist aber eine zu bequeme Einstellung des Denkens, eine allzu oberflächliche Lesart des biblischen Textes samt seinem Umfeld. Wenn man hier nichts anderes findet als eine Veranlassung gegen den irdischen Sinn und den Sorgegeist und das Arbeiten, dann zeugt das von absichtlicher Kurzsichtigkeit. Hier sieht man deutlich die Geister sich scheiden im schnellen Urteilen. Wenn wir dagegen alle Fakten aneinanderhalten, die wir von den dreien wissen, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild der Charaktere. Wir sind heute auch nicht hier, um irgendeinen Unsinn nachzuplappern, sondern um zu sehen, aus welchem Grund und wie gern unser Herr und Heiland immer wieder nach Bethanien zurück und dort einkehrte. Martha, das steht fest, war eine vorbildliche Jüngerin, eine der edelsten und wahrhaftigsten Anhängerinnen des Heilands. Der Herr hatte sie lieb. Das ist im Wort Gottes als erstes schriftlich bestätigt. Und das ist das Wesentlichste. Und Martha ihrerseits hatte den Herrn lieb. Ihre Liebe war nicht so, wie viele es von sich behaupten, dass sie den Herrn lieb haben. Nein, Marthas Liebe zeigte sich in einem spontanen Gehorsam, wie er damals und besonders heute nur mehr ganz selten zu finden ist. Ihre prompte Umkehrwilligkeit und ihr konstantes Bleiben in dem, was der Herr in ihr verändert und bewirkt hat, das wird uns extra bezeugt. Das ist die innigste, die tiefste Liebe, wie Gottes Wort sie bezeugt, gepaart mit der Wahrheit. Wie Jesus sagt in Johannes 14, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und weiter, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dann noch in Kapitel 15, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Bei Martha kommt praktisch nichts zweimal vor an gleicher Zielverfehlung. Vor einiger Zeit habe ich von einem Menschen gehört, der heute noch nach dem Motto lebt: Ich habe mir vorgenommen, dass der Herr mir nichts mehr zweimal sagen muss. Und so tat Martha. Und das ist Jesu Familie. Das ist das Heim, das er immer wieder gerne aufsucht. Wie Markus 3 steht, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Marthas Freude an der Arbeit, das war ja die Freude an ihrem Herrn. Und wo ist ein wahrhaftiges Gotteskind, das nicht aus diesem Grund seine ganze Arbeitsleistung gibt? Es kann damit einmal mehr unterstellt werden, dass es keinen faulen und unnützen Christen gibt. Schon gar nicht auf Dauer. In Jeremia 48 steht das bekannte Wort: Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Das gilt für alle unsere Arbeiten. Aus dem Herzen der Faulen, da kommt seit jeher das absichtlich falsche Bild von Martha und Maria. Wir hatten in Linz vor etlichen Jahren einen jungen Pastor. Für den musste ein sehr alter Bruder immer im Winter den Schnee schaufeln und im Herbst das Laub kehren. Als der aber einmal erkrankt war und der Pfarrer zum ersten Mal selbst Hand anlegen musste, da hörte man plötzlich von ihm: Da bekommt man ja Blasen an den Händen. Das hat ihn nicht gestört, sich mit dieser Aussage vor allen zu blamieren. Damit lieber zurück zu Martha. Sie war es ja, die Christus in ihr Haus aufgenommen hat. Sie ist es, die ihm als Erste entgegenläuft, als er wegen dem toten Lazarus kommt. Und sie war die erste Frau überhaupt, die zu dem Herrn gesagt hat: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ja, woher diese Erkenntnis? Woher dieses Bekenntnis? Doch nur aus einem zu Jesus hingewandten, liebenden und sehr dienstwilligen Herzen. Bedenken wir, sie hat diese Worte noch vor der Auferweckung ihres Bruders ausgesprochen. Und das ist der Ruhm, der ewige Ruhm ihres tapferen Glaubens an dem so schweren Tag. Der Herr Jesus kannte Marthas Herz. Und er wusste, dass darin wenig zu finden war von irdischem Sinn. Viel weniger Fleißige aber legen sich das eben lieber anders zurecht. Ihm, dem Gottessohn in Knechtsgestalt, ihm schlug Marthas Herz entgegen. Ihm diente sie mit heiligem Eifer. Und darum fand sie Gnade und Liebe beim Herrn. Hätten wir nur viele solche Marthas unter den christlichen Frauen, dann hätten wir etliche eitle Sorgen weniger. Dann würde es besser aussehen in den christlichen Familien und Häusern. Man würde das bald überall spüren in der Christenheit und auch in der Heidenwelt. Dann hätten wir weniger Zerwürfnisse in den Gemeinschaften, weniger Nachtragen, weniger unbußfertige, eigensüchtige Spinnerei und Überheblichkeit. Ja, hätten wir mehr solche Brüder mit der Art der Martha, dann wäre viel mehr Aufmerken da, viel mehr liebevoller Fleiß und Gehorsam wäre an der Tagesordnung im Weinberg des Herrn. Und den Schwestern wäre besser gedient. Aber der Herr tadelt sie zuerst dennoch, die Martha. Er tadelt seine beste Freundin. Und genau das ist der Boden, auf dem wir dieses Tadeln zu verstehen haben. Und warum tadelt er sie? Nicht, weil sie ihn freudig und festlich empfangen und bewirten will, denn er nimmt später ja ihr Dienen ohne Tadel an. Das vermerkt die Heilige Schrift ausdrücklich in Johannes 12. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war, und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl, und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Das war ja Marthas Art, ihrem Herrn Liebe zu beweisen und ihn zu ehren. Und darin tat sie ganz recht, und das verdient unsere Anerkennung. Sagen wir es noch einmal, hätten wir nur mehr solche Marthas beiderlei Geschlechts. Aber dass Martha ihre Schwester, die ganz anders geartet war, die in anderer Weise ihren Herrn liebt und ehrt, in ihre Art hineinziehen will, dass Martha darüber vergisst, dass der Herr gekommen ist, nicht dass er sich dienen lässt, sondern dass er diene, dass er den Menschen diene mit etwas, das nur er bieten konnte und das alle Menschen so nötig haben, also dass Martha damit in Gefahr stand, über ihrem Dienen das Nehmen und Empfangen von ihm zum Zweitrangigen zu machen. Das musste Jesus rügen an ihr. Oh, wie viele, die wir kennen, leben aber nach dem Motto, an meinem christlichen Wesen soll der Bruder und soll die Schwester genesen. Und wenn da einer nicht ganz genauso tut im Glaubensleben, wie sie das für richtig finden, dann ist er für sie abgefallen oder im Abfall begriffen, nicht recht, dann muss der mit Gewalt korrigiert werden, und da geben sie dann keine Ruhe mehr, der wird bombardiert mit Telefonaten, mit Sprüchen, mit Büchern und mit Karten. Wohlgemerkt, solche sind tausendmal ärger als Martha auf diesem Gebiet. Denn Martha ging zum Herrn damit. Diese aber gehen nicht zum Herrn, sondern sie traktieren den Bruder und die Schwester mit ihrer Herrschsucht. Und solche, die finden an jedem etwas, das nicht so in Ordnung ist, wie sie es gerne hätten. Ja, kein Wunder, wer möchte denn auch sein wie sie? Aber gehört der Tadel des Herrn nicht gerade denjenigen, die meinen, nur einzig und allein ihre Art sei die rechte, nur auf ihre Weise wird der Herr geehrt? Es hat ja einer vielleicht die Gabe, Traktate auszuteilen auf der Straße, im Geschäft und so weiter. Aber nicht jeder hat doch diese Gabe. Es gibt andere, die das nicht tun, dabei aber nicht weniger treu dem Herrn dienen. Besonders Geschwister, die noch jung im Glauben sind, die driften deswegen leicht ab in ein äußeres, in ein geschäftiges Treiben, das ihrem inneren Wachstum aber schadet. Es ist natürlich genau das Richtige, von Christus ergriffen worden zu sein und ihn im Glauben ergriffen zu haben und in ihm zu bleiben. Da hat man Ruhe gefunden und Frieden und vor allem Jesu Liebe. Dann ist es ja unsere dankbare Pflicht, dem Herrn in freudigen Arbeiten zu dienen. Da hat dann die Sinnlosigkeit der Welt und die Beschäftigungstherapie der Religion ein Ende. Aber wie leicht kommen wir in Kürze wieder in Unruhe, ins Laufen und ins Wollen, ins Menschliche. An dem allen liegt Gott aber nichts, gar nichts. Und wir vergessen dabei die erste, die wichtigste Arbeit, das tägliche, das permanente Sitzen zu seinen Füßen und das Nehmen und Anziehen neuer Kräfte aus seiner Gottesfülle. Wie viele laufen zu den Brüdern um Rat? Warum? Weil sie nicht geduldig sitzen wollen zu des Herrn Füßen. Sie fürchten sein Wort eher. Sie glauben im Grunde gar nicht an ihn, sondern hören lieber einen gläubigen Bruder. Sie vertrauen nicht auf Christus, sondern auf ein christliches Hörensagen. So aber sind sie nichts als religiös und damit rast- und ruhelos, können nicht Stille halten, wollen nicht auf den Herrn vertrauen, gehen nicht zu ihm, um ihn zu befragen und auf seine Antwort und Weisung zu warten. Es sei hier noch einmal angemerkt. Erstens, Martha passierte das nur ein einziges Mal. das wiederholte sich nicht. Und zweitens, sie ging zum Herrn mit dem, was sie bewegt hat. Gehen wir aber nicht zum Herrn, mit welchen Anliegen, mit welcher Sorge, mit welcher Aufgabe auch immer, dann wird unser Herz bald leer sein und müde. Schnell ist die erste Kraft aufgezehrt, das Arbeiten wird uns dann zu viel. Wir ärgern uns über andere, wir klagen sie an, weil sie nicht so mitrennen, wie wir wollen. Und wir merken gar nicht mehr, dass wir die tätige Gnade Gottes und damit die innere Kraft verloren haben. Warum? Wegen dem Mangel an stillem, persönlichen Umgang mit ihm. Und dann sagt er uns, ich kenne deine Werke und deine Bemühung, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Eines ist Not, sagt der Herr, eines ist das Nötigste, das Erste, das Wichtigste, das Beste für alle Menschen, und zwar jeden Tag aufs Neue. Und das ist es, was Maria getan hat. Jesu Wort in sich aufnehmen, sich täglich selbst vom Herrn und seinem Wort füllen lassen, sättigen, weihen, beglücken und heiligen lassen. Das kann man durch nichts anderes ersetzen. Und wem es daran mangelt, der leidet Schaden. Der empfängt den verdienten Tadel vom Herrn. Wie es heißt, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Denn dieses eine, das am nötigsten ist, das gibt dann erst allen anderen Liebesbeweisen und Herzensbegeisterungen den rechten Wert und die rechte Weihe. Was für ein glückliches Haus dort in Bethanien. Obwohl heute längst äußerlich zerfallen, steht es doch im Geist ungebrochen da und predigt allen unseren Häusern von Freude und Friede, vom Heil und vom Segen. Möchte es doch mehr solche glückliche Häuser geben, wo die größte Freude die ist, dass Christus der Hausfreund geworden ist, wo alle Herzen auf ihn gerichtet sind, wo alle ihm leben, ihm dienen, ihn ehren, ihn lieben und in seiner Liebe ihr Glück finden. Denn dabei artet die Freude nicht aus. Da kommen quälende Sorgen nicht dauerhaft auf. Da wird Mühe und Arbeit zur Lust. Ja, da gereicht sogar Krankheit und Tod zum Lob und zur Verherrlichung Gottes. Um jemanden gut kennenzulernen, muss man ihn in der schweren Prüfung erleben. Und genau das kommt jetzt. Krankheit und Todesweh kommen in dieses Haus. Und nun sehen wir, wie die getadelte Martha der Maria in nichts nachsteht. Ja, sie hat sie sogar überholt. Von Lazarus und von seinem Charakter, da wissen wir nicht viel. Kein Wort ist uns von ihm überliefert. Lazarus tritt erst durch seine Auferweckung in den Vordergrund. Aber das, was Jesus an ihm tat, das stellt alles andere Große in den Schatten. Nachdem es hier auch schon heißt, Jesus liebte ihn wie seine Schwestern. Und wenn Jesus ihn seinen Freund nennt, dann ist damit so sehr viel und so Großartiges über ihn gesagt, dass man alles Weitere entbehren kann. Eine bessere Charakteristik lässt sich nicht denken, Edleres und Schöneres kann man von keinem Menschen sagen, als dass Jesus ihn liebt. Für den Herrn muss etwas außergewöhnlich Liebenswürdiges in den Herzen dieser drei Geschwister gelegen haben, weil extra von seiner Liebe zu ihnen berichtet wird. Der Herr liebt ja alle Menschen mit der Liebe des Erbarmers, der ihre Rettung sucht. Aber hier handelt es sich nicht um diese rettende Sünderliebe, denn die Geschwister in Bethanien, die liebte er mit der Liebe eines Freundes. Ihr Haus war seine irdische Heimat geworden, im Angesicht
des nahenden Todesleidens. Damit sind sie gewissermaßen sogar über den Kreis der Zwölf gestellt, denn erst am Ende, vor seinem Leiden, sagt er zu den Jüngern: Ihr seid meine Freunde. Und auch dann nur unter der Bedingung, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Diese Bedingung aber, die wurde in Bethanien von vornherein erfüllt. Viele von uns sprechen dann und wann ja von ihrer Liebe zum Herrn. Und es ist ja auch etwas Großes, wenn ein Mensch so wie Petrus aufrichtig, wenn auch traurig, sagen kann: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber wir sollten uns doch zuweilen auch fragen, ob der Herr uns ebenfalls so liebt, nämlich mit der Liebe eines Freundes, mit dem Wohlgefallen seiner Gnade. Denn dazu gehört von uns aus ein herzlicher Gehorsam gegen sein Wort und seinen heiligen Willen, ein offenes Herz für seine Herrlichkeit und seine Gnade, ein reines, ein geheiligtes Herz, dem seine Liebe über alles geht. Seine Liebe, die können wir uns nicht verdienen, das ist klar, aber wir können sie verscherzen. Wir können uns ihrer unwürdig machen, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, sagt Gottes Wort. Und da nützt es auch nichts, wenn sich manche unter uns immer wieder laut seine Worte in Erinnerung rufen: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, wie es in Jeremia 31,3 steht. Es nützt nichts, wenn wir uns auf Dauer seiner Liebe nicht würdig erweisen. Aber ein wirklich glücklicher Mensch ist der, der über die Erde geht mit der köstlichen Gewissheit im Herzen: Der Herr hat mich lieb. Wohl dem Haus, wo jeder in dem Bewusstsein steht, dass der Herr sie alle liebt. So wie in Bethanien, wo einer für den anderen beten kann: Herr, den du lieb hast, der bedarf deiner, der braucht dich jetzt. Auch in so einem Haus wird sich ja Trübsal einstellen und Trauer. Aber gerade dort wird deshalb immer wieder die Herrlichkeit Gottes geschaut. Die Ewigkeit, die wird uns einmal belehren, dass es im Himmel und auf Erden keinen größeren Ehrentitel gibt, als der Liebe und der Freundschaft des Sohnes Gottes gewürdigt zu sein. Und dieses höchste Ziel, das steht ja jedem offen. Ob Mann, ob Frau, ob Jüngling oder Mädchen, ob auf Erden Vornehmen oder dem ganz Geringen und Armen, wie wir hier sehen, muss man kein Apostel sein, um die Freundschaft des Herrn zu erreichen. Lazarus ist kein Apostel geworden, aber an ihm sollte die Verherrlichung Gottes stattfinden. Das bleibt auch so gültig: Der Herr kann und will und wird sich verherrlichen an jedem Menschen, wenn er sein Freund ist. Denn nicht das, was wir als Amt und Begabung haben, nicht, was wir in die uns aufgetragene Arbeit im Weinberg hineinbringen, sondern was wir im tiefsten Herzen sind für den Herrn und vor dem Herrn, das gibt den Ausschlag. Allerdings Trübsal, Drangsal müssen kommen. So wie auch in diesem Haus in Bethanien, zu dieser Familie. Dort bewahrt sie nicht einmal ihr gläubiges Miteinander, ihre Frömmigkeit und auch nicht die Liebe und Freundschaft des Heilandes davor, wie wir sehen. Denn Lazarus wird schwer krank. Und so wird in wenigen Tagen aus der frohen und glücklichen Familie ein Haus voll Sorge, voller Bangigkeit, voller bitterer Schmerzen, angstvolles Seufzen, bittere Tränen, herbe Enttäuschung, ja, Todesleid und Todesweh treten an die Stelle fröhlichen Hörens und Lobens. Verwüstet ist er jetzt, der sonst so liebliche Garten, wie durch einen Gewittersturm. Und wie spürbar ist das Wort geworden, alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Und ist man erst im Tränental, dann sind Friede und Freude und Glück weggenommen. Meistens über lange Strecken. Trost finden wir dann nur mehr für kurze Augenblicke. Finsternis, dunkel und Gewölk dominieren. Und bald zeigt sich, wie der Mensch jetzt reagiert, wie er wirklich ist, auch der Gläubige. Er kombiniert dann und zieht bei und für sich selber Schlüsse, Schlüsse, die aus Gottes Sicht aber nicht halten können. Nur, der Mensch wurde wegen der Sünde auf solchen Gebieten eben zum gefinkelten Künstler. Der Mensch bringt es zum Beispiel fertig, egal ob als Weltmensch oder auch als Gläubiger, über lange Strecken seines Lebens den unvermeidlichen Tod zu ignorieren. Wohl geht er über die Friedhöfe, wohl stirbt sein Nachbar, es sterben die Eltern, vielleicht sogar ein Kind. Aber in absehbarer Zeit ist das alles wieder aus dem Sinn. Pro Tag sterben statistisch gesehen in jeder Sekunde 1,76 Menschen weltweit. Aber ihre Seufzer werden ja nicht gehört von uns. Und wahrscheinlich würden wir uns auch daran wieder gewöhnen. Aber woher kommt denn das Unverständnis bei Gläubigen, wenn die unerwartete Diagnose kommt? War es denn nicht zu erwarten, dass der Tag kommt, wo es hier zu Ende geht? Warum leben wir nicht von diesem Bewusstsein her? Ja, wir sagen, dass wir daran denken. Aber in der Praxis sieht es anders aus in unseren Herzen. Und natürlich ist es so, dass das Sterben ja nicht das Normale, sondern dass es gegen die Natur ist. Wir wurden ja auch zum Leben geschaffen und nicht für den Tod. Allerdings werden wir seit dem Sündenfall zum Sterben geboren. Ebenso ist ja die Gesundheit und nicht die Krankheit das Normale. Wenn Jesus also einen Toten auferweckte und einen Kranken gesund machte, dann durchbrach er damit kein Naturgesetz, wie viele behaupten, sondern vielmehr sind der Tod und die Krankheit das Durchbrechen des Naturgesetzes des Lebens vor Gott. Das, was Jesus hier auf Erden getan hat, das war allerdings das Größte, was jemals getan wurde. Seine Worte waren das Größte, was jemand je verheißen hat, und doch wollen die Menschen nicht zu ihm kommen, damit sie das ewige Leben erhalten. Die Rätsel des Lebens, die bleiben aber ohne ihn doch gänzlich ungelöst. Auch hier in Bethanien wird der Tod des Lazarus ohne Jesus zum Problem. Wer ernsthaft nachdenkt, findet heraus, dass so vieles ganz unlösbar ist, allen voran die Sünde. Jede Sünde, auch die kleinste, ist sie einmal geschehen, dann ist sie nicht mehr lösbar, weder von der Ursache her, noch von der Tatsache her, noch von der Auswirkung her. Lösbar ist Leben und Tod, Sünde, Wahrheit, Licht, Ewigkeit und alles Bleibende nur in Christus ganz allein. Ja, wenige Jahre noch, und dann wird auch unsere jetzige, so aufgeblasene und humanistische Generation gar nicht mehr da sein. Hinweggewürgt wird sie sein vom Tod, der niemand verschonen wird. Aber wie viele davon werden ein Teil der lebendigen Lösung geworden sein in Christus? Heute schon, hier im irdischen Leben und dann drüben in der Ewigkeit. Wie viele werden Teil geworden sein von dem, der das Leben ist? 1,76 Menschen in der Sekunde, das sind 107 in der Minute, das sind 6.300 in einer Stunde, rund 152.000 am Tag. Und auch deine und meine Stunde naht. Dort in Bethanien suchte man aber gleich die Zuflucht beim Herrn. Wenn ihn auch momentan die Feindschaft der Juden aus ihrer Nähe vertrieben hatte, aber selbst in der Ferne haben sie nur eine Hoffnung, wissen sie nur eine Hilfe, ihn, Jesus. Da lesen wir in Johannes 11, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Nicht die Bitte wagen sie auszusprechen, dass er kommen möge. Jedoch wie gerne hätten sie ihn jetzt bei sich gesehen, aber die Mitteilung, dass sein Freund krank ist, die genügt. So meinen sie. Denn sie kennen den Herrn und sie kennen seine Arbeit. Das ist ein besonders beachtlicher, ein sehr wichtiger Punkt für uns. Warum? Da sehen wir uns das genauer an. Jemand, der Christus nicht so gut kennt, ein Fremdling, der mag ja wohl rufen, Herr, erbarme dich meiner. Aber Freunden geziemt eine andere Sprache. Nicht wahr? Der Herr hatte sie ja gelehrt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und deshalb ehrt diese Art ihrer Botschaft sie und ihr Vertrauen in den Herrn ebenso sehr wie den Heiland selbst. Und das gilt es zu beachten für uns. Sie haben sich gedacht, wie könnte er anders als seinem Liebling zu Hilfe eilen? Wie könnte er die lieben Freundinnen in Sorge lassen, wo man doch die Sorgen auf ihn werfen darf, soll, muss? Ihr Vertrauen sollte nicht zu Schanden werden, auch wenn es noch auf eine harte Probe gestellt wurde, allerdings nur, um umso herrlicher gekrönt zu werden. Denn keiner wird zu Schanden, welcher auf ihn harrt. Das kennen wir aus Psalm 25. Und in Hebräer 10 steht, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ach, dass auch wir mehr und mehr solch ein unerschütterliches Vertrauen in seine Liebe und Güte haben möchten. Dass wir doch besonders in diesem Sinn seine Freunde und die Kinder unseres Vaters sein mögen. Jetzt aber geht es zur Sache. Jetzt kommt etwas besonders Interessantes für uns. Jesus gibt, als er diese Nachricht empfängt, keine Erklärung im Voraus. Aber ein Wort, das hineinleuchtet in die Prüfung, das muss er doch sagen, ein Wort, das Hoffnung gibt. So haben ja auch wir das gute Wort Gottes, das vielfach hineinleuchtet in unser Leben, auch in die schweren Stunden, und wohl dem, der geübt ist darin, es zu kennen und es anzuwenden, ohne Schwarmgeist und ohne es aus dem Zusammenhang zu nehmen, aber mit der situationsgerechten Bestimmtheit, wie der Heilige Geist es uns darreicht. Und diese seine Antwort sollte seinen Lieben ein Licht sein auf dem jetzt so schweren Weg. Und eben diese Antwort ist unvergleichlich in ihrer Schönheit, in ihrer Herrlichkeit und göttlichen Erbauung. Da steht, da Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde. Und das ist damit auch das Wort, das direkt vor dem bekannten Satz steht, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Wem wurde je solches alles gesagt? Hat er dabei den Schwestern verboten, jemand zu sagen, dass er der Sohn Gottes sei? Nein. Aber oft und vielen anderen draußen hat er es verboten. achten wir in der heutigen Betrachtung immer auf die Freundschaft, auf den Umgang miteinander, bei allem, was Bethanien betrifft. Und überprüfen wir unseren Umgang mit dem Herrn und mit seinem Wort, ob unser Verhältnis zu ihm womöglich fremdartiger gestaltet ist. Wenn Jesus ausruft in Johannes 7 und zwar im Tempel, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Dann ist das doch ganz etwas anderes dort im Tempel, wenn er so ruft, quasi vor dem Kirchenvolk, beziehungsweise im Gemeindesaal, als dieses Wort an die drei dort in Bethanien. Das zu erkennen, darum geht es heute. Seinen Freunden lässt Jesus sagen, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde. Sehen wir uns die Aspekte dieser Botschaft lange und genau an und bedenken wir, wie viel tausend weinende Gotteskinder sich seither damit getröstet und erquickt haben und wie viele Tränen damit schon getrocknet wurden. Diese Antwort Jesu war die Wahrheit, denn der Herr tröstet nicht mit leeren Worten. Und der Verlauf der Sache beweist, dass die Wahrheit nicht wahrer, nicht voller, nicht herrlicher und nicht reiner gegeben werden konnte. Diese Antwort war trostvoll, denn die Geschwister in Bethanien erkannten daraus zwei Dinge, die ihnen sehr wertvoll waren. Erstens, dass sie noch nicht vom Tod getrennt werden sollten. Und zweitens, dass sie mit ihrer jetzigen Trübsal den Sohn Gottes verherrlichen durften. Überbitten und verstehen erfüllt der Herr die Wünsche der Seinen, wenn ihr Verlangen ihnen heilsam ist und mit Gottes Willen übereinstimmt. Möchte der Herr doch jetzt uns erwecken, dass wir es hineintragen in die Reihen der traurigen Christen, dieses ewig herrliche Wort von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt. Lasst es uns hineinrufen, deine Krankheit, deine Armut, deine Verluste, deine Sorgen, das Kreuz, das du in deinem Haus täglich auf dich nehmen musst, deine Berufsnöte und all deine Trübsale, welchen Namen, welchen Ursprung sie haben mögen, sie sind nicht zum Tode, sondern dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Sag du dem Herrn, klag dem Herrn deine Sache und dann harre und warte im Glauben auf sein Tun und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber Obacht, es geht nicht nach menschlicher Logik im Glaubensleben und im Reich Gottes. Die beiden Schwestern werden wohl aufgeatmet haben bei dieser Antwort. Von Stunde zu Stunde werden sie auf die Besserung ihres lieben Bruders gewartet haben. Aber schau, die Krankheit wird schlimmer. Lazarus stirbt. Und Jesus, der kommt nicht. Der bleibt noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Aber dann folgt das Wort aus seinem Mund. Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, dass ich ihn auferwecke. Jetzt geht es um das Maß der Gnade und sein Verhältnis zum Maß der Trübsal. Zwei Namen kennen wir hier als Vorläufer, Abraham und Hiob, die sich herausheben aus vielen schweren Prüfungen der Glaubenden. Und die beiden Schwestern, die reihen sich hier nahtlos ein. Der wirkliche, der echte, der wahre Glaube, der ist und bleibt allemal eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und eine Überzeugung des, dass man nicht sieht. So auch hier. Die schwerste Glaubensprüfung hat der Herr nur seinen liebsten Freunden zumuten können und sie haben sie bestanden. Merken wir uns einmal mehr, was wir ja längst wissen. Dort, wo der Glaube ist, da kommt auch die Prüfung. Und die Prüfung gestaltet sich stets nach dem Maß des Glaubens. Je stärker der Glaube, desto schwerer die Prüfung. Man kann die Prüfungen der biblischen Gläubigen nicht untereinander vergleichen, aber es steht doch fest, dass Abrahams Sohn Isaak nicht wirklich sterben musste, Lazarus hier aber schon. Die Verherrlichung des Herrn in unserem Leben, die gestaltet sich nicht durch unser Reden und unser Tun, sondern durch ein geprüftes und bewährtes Glaubensleben von ihm her. Wenn allerdings in einem Christenleben die ernsthaften Prüfungen ausbleiben, dann ist das kein Zeichen von freundlicher Führung wie in Bethanien, sondern eher ein Zeichen von Glaubensschwäche, dass man im Glauben nicht gewachsen ist, sondern bei der Milch stecken geblieben. Kindern legt man ja doch keine schwere Last auf. Aber ein wirklich männlicher Glaube, der bleibt nicht ungeprüft. Der Zweck der Prüfung ist fürs Erste die Verherrlichung des Herrn und zum Anderen Stärkung und Wachstum und Trost fürs eigene Herz. Der Herr sagt, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Wie viel Traurigkeit hat der Herr bei den Seinen so schon in Freude verwandelt. In Hebräer 12 steht, alle Erziehung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Und in Johannes 16 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Bethanien bleibt ein ewiges Denkmal der Liebe des Herrn zu den Seinen. Ein Denkmal seiner innigen Teilnahme an ihrem Ergehen, seines tiefen Mitleids mit ihren Sorgen, Kümmernissen, Schmerzen und Tränen. Und das ist uns zum Vertrauen, uns zum Glauben hier aufgeschrieben. Lazarus musste später ein zweites Mal sterben. Und darum beneidet ihn niemand. Aber inzwischen war ja etwas anders geworden. Wieder waren Worte aus Jesu Mund gekommen, neue, wunderbare Worte. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und damit ist der Trennungsschmerz kleiner geworden in allen wahren Christenhäusern. Ja, mit jedem Heimgang eines Bruders, einer Schwester, da wird sogar mein eigenes Heimweh größer beim Scheiden. So will ja das Evangelium auch unsere Trauerhäuser erhellen und uns lehren mit seiner ewigen Predigt vom Leben und vom Frieden, von himmlischer Heimat und Seligkeit in Christus. Es will uns lehren, das Heimgehen unserer Lieben vom Standpunkt der Ewigkeit her anzusehen. Und gerade dieser heutigen Predigt würde Entscheidendes fehlen, wenn hier nicht Jesu Wort an Martha dort vor dem Grab des Lazarus verkündigt würde, als da steht, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, da wird doch unser aller Leben und das Sterben leichter. Bis dahin aber seien wir umso froher, je härter der Kampf gegen die Sünde sich anlässt, gegen die Sünde nämlich nicht an Christus zu hängen. Was ist die Sünde? Christus, der in unserem Leben der rechte Kriegsmann ist, der Kampf ist ja sein. Je ärger die Prüfung, umso näher die Gegenwart des Herrn. Auch wenn ich gleich nichts fühle, das macht ja nichts. Trachten wir danach zu verstehen und zu wollen, dass ab jetzt alles in unserem Leben zur Verherrlichung des Herrn dienen möge, verhalten wir uns als solche, die den Freunden in Bethanien nicht nachstehen wollen. Niemand hat Christus so erkannt wie diese Geschwister in seinen Erdentagen. Niemand anderer hat die Bedeutung seines nahenden Erlösertodes so begriffen. Gerade an diesem gesegneten Ort macht Gott die Herzen der Gläubigen offenbar, bedenken wir das auch als Gemeinschaft, die hier zusammensitzt. Ich lese das noch einmal vor. Da Jesus nun war zu Bethanien, im Hause Simons, des Aussätzigen, da trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Dieses Wort, dieser Gedanke, diese Meinung soll uns ermahnen und begleiten. Wozu diese Vergeudung? Aber die drei Menschen in Bethanien dort haben ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Haus und ihr Vertrauen an Christus gerne vergeudet. Ungeachtet aller Verfolgung, ungeachtet des Banns der Obersten. Ungeachtet des Unwillens der anderen. Und solche Verschwender sollen auch wir sein, und zwar ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Und noch können wir diese Predigt aber nicht beenden. Wir müssen jetzt noch, ja, jetzt wieder einmal das Denkmal enthüllen, das der Herr der Maria von Bethanien gesetzt hat, genau an diesem Punkt. Da steht in Matthäus 26, da das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was bekümmert ihr dies Weib? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass sie mich zum Grab bereite. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Als der Herr ein paar Tage später am Kreuz hing, für uns alle, und wusste, dass er in den Tod ging, auch für Menschen, von denen viele dieses sein Opfer nicht begreifen, die es gar nicht wollen, die es nicht für nötig halten, eine Vergeudung, denen es ein Anstoß war, damals wie heute, da starb er auch gezielt für seine drei Freunde in Bethanien, die er geliebt hat bis in den Tod. Und nachdem er sich nach der Auferstehung mehr als 500 Brüdern als der Lebendige bezeugt hatte, lesen wir Folgendes vom Tag seiner Himmelfahrt. In Lukas 24. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Bethanien. Es gibt nicht viele Orte in der Schrift, wo man sich beim Lesen so verbunden fühlt, nicht wahr? Der Herr selber sagte im Psalm 16 an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, an denen habe ich all mein Gefallen. Gehören wir zu seinen Freunden, dann ist die Freude des Herrn unsere Stärke, komme, was er will. Amen.
Amen.
Amen. Amen.